Seid ihr eigentlich noch zu retten? Jetzt gucke ich euch Konfirmanden besonders an, weil ich... Das ist ein unfreiwilliger Witz. Ich wollte eigentlich nur sagen, weil ich heute die Predigt von hier vorne aus machen möchte und da habe ich euch natürlich zunächst mal im Blick. Ihr seid von der Freizeit zurückgekommen und hört vielleicht jetzt noch ein bisschen interessierter zu beim Gottesdienst, als das vielleicht vorher der Fall war. Deshalb nochmal die Frage, seid ihr noch zu retten? Habt ihr diese Frage schon mal gehört? Müsst euch jetzt auch nicht äußern. Ich kann es mir vorstellen, dass Menschen, wenn sie auf euch ärgerlich sind, das vielleicht schon mal gesagt haben. Ich habe diesen Satz vor ein paar Jahren gehört. Da stand ich auf einer Wiese. Das war die Wiese zwischen unserem Bootshaus und der Lippe. Mitglieder vom Kajakverein haben das Recht, einmal geradeaus über die Wiese gehen zu dürfen. Von daher durfte ich grundsätzlich auf dieser Wiese stehen. Aber an dem Tag hatte mein Sohn die Idee, ach Papa, lass uns doch mal mein neues RC-Flugzeug fliegen. Und deshalb waren wir 5 Meter gerade Linie auf diese Wiese draufgegangen, standen da ziemlich still und ließen das Flugzeug fliegen. Das hatte aber der Besitzer der Wiese gesehen, der Pferdeweide, der Bauer. Und das war die Stimme aus dem Hintergrund, die dann ziemlich laut war und uns ja tatsächlich anschrie mit den Worten, seid ihr noch zu retten? Und er erklärte uns dann, was wir alles Schlimmes gemacht haben. Dass dadurch, dass wir auf dieser Wiese standen, das Gras ja nicht wachsen kann. Und wenn das Gras nicht wachsen kann, dann haben die Pferde, wenn sie im Frühling wieder auf die Weide dürfen, nichts zu fressen. Und wer ist dran schuld? Natürlich wir zwei, weil wir da standen. Das haben wir beide nicht so richtig eingesehen, dass die armen Pferde wegen uns verhungern würden. Und trotzdem, es ist ein paar Jahre her, den Satz habe ich abgespeichert. Seid ihr noch zu retten? Wenn einem sowas gesagt wird, fühlt man sich automatisch irgendwie schuldig. Man speichert ihn ab und ich weiß nicht, was dieser Satz alles im Innern eines Menschen anstellen kann. Nun war ich ja da schon erwachsen und kann vielleicht sagen, ich stehe ein bisschen da drüber über solchen Sätzen. Aber wenn ich mir vorstelle, dass Jugendliche oder Kinder so etwas gesagt bekommen von Menschen, die über sie Macht haben, die etwas zu sagen haben, von Lehrern, von Eltern, von Großeltern, von Erwachsenen, seid ihr noch zu retten, dann heißt das doch so viel wie, du bist eben nicht mehr zu retten. Du hast was absolut falsch gemacht, du bist schlecht, du bist negativ, für dich gibt es keine Hoffnung. Und da ich euch heute Morgen so ein bisschen im Blick habe, ja, wünsche ich euch einfach, dass ihr solche Sätze in eurem Leben eben noch nicht so oft gehört habt. Dass ihr sie verinnerlicht habt, dass sie etwas mit euch machen konnten, dass sie in euch das Gefühl wachsen lassen konnten, ich bin nicht richtig so, wie ich bin. Ich bin verkehrt, ich bin schlecht, ich bin zu wenig, ich kann Ansprüchen nicht genügen. Solche Sätze haben nämlich die Macht, wenn man sie oft genug hört, dass sie dann auch im Leben eines Menschen bewirken, was sie sagen, dass man sich dann auch so fühlt, wie es einem gesagt wird. Manchmal kommen solche Sätze eben ganz offen, brutal, deutlich, und sagen, mit dir ist doch nichts anzufangen. Hast du das auch schon wieder nicht hingekriegt? Wofür bist du überhaupt zu gebrauchen? Warum, ja, gibt es dich überhaupt? Das ist die brutalste Form von solchen Sätzen. Und ich hoffe und wünsche, dass niemand von uns durch solche Sätze geprägt worden ist. Aber manchmal, da kommen diese Sätze auch ganz anders daher. Viel leiser, viel harmloser, viel subtiler. Beim Elterncafé in dieser Woche haben wir im Kindergarten zum Beispiel über ein Kinderlied gesprochen, von dem man eigentlich meinen sollte, ein Kinderlied ist ja was Schönes, was Harmloses, was Gutes. Aber wir haben dann über den Text gesprochen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen, ich glaube, ihr kennt dieses Lied nicht, deshalb spreche ich jetzt tatsächlich die Älteren an, wer von Ihnen dieses Lied vielleicht aus der eigenen Kindheit noch kennt. Pass auf, kleines Auge, wohin du schaust. Und dann werden so alle möglichen Körperteile durchgegangen. Pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Pass auf, kleiner Fuß, wohin du gehst. Und im Refrain wird immer gesagt, Gott im Himmel schaut auf dich hernieder. Eigentlich ein harmloses Lied, könnte man meinen. Die Melodie ist auch ganz, ja, kindgerecht. Aber was ist mit dem Inhalt? Da werden Kinder tatsächlich unter Druck gesetzt, sich selbst zu beobachten. Tue ich ja nichts Falsches? Und wenn, dann sieht Gott das. Und wie stehe ich dann da? Eben so wie der Satz des Bauern, seid ihr noch zu retten? Dieses Lied kann Ängste wecken, Ängste auch vor Gott. Ja, wie war das denn eigentlich in der Bibel? Wie war das bei Jesus? Hat Jesus solche Sätze wie der Bauer auch gesagt? Ich erinnere mich an eine Situation, da hätte er es tatsächlich sagen können. Die Situation haben wir gerade in der Lesung gehört. Da war Jesus in einem Haus, und ganz, ganz viele Menschen waren auch in dem Haus, um Jesus zuzuhören. Er predigte, erzählte von Gott. Und dann waren auf einmal Geräusche zu hören. Nicht in dem Haus, sondern auf dem Haus. Auf dem Dach des Hauses. Und dann kamen zu den Geräuschen auch noch, ja, Gegenstände, die vom Dach herunterfielen. Es bröckelte. Das Dach wurde tatsächlich aufgeschlagen. Steinchen, Mörtel fiel herunter, traf vielleicht auch Jesus, der da drunter stand. Eine Staubwolke, so stelle ich mir das vor, ging auf ihn nieder. Und dann wurde ein gelähmter Mann von seinen Freunden herabgelassen zu den Füßen von Jesus. Ich glaube, das war eine Situation, wo er laut hätte aufschreien können und sagen können, seid ihr noch zu retten? Was macht ihr da? Das ist doch unmöglich. In gewisser Weise hätte er recht gehabt. Das war mindestens Hausfriedensbruch. Das war Sachbeschädigung. Die Leute hatten kein Recht dazu. Aber was ist das Erste, was Jesus sagt? Bevor er sagt, deine Sünden sind dir vergeben, sieht er den schwerstbehinderten Menschen, der vor ihm liegt, an und sagt zu ihm, mein Sohn. Und ich glaube, dass es nichts Innigeres gibt, nichts Liebevolleres, als wenn ein Mensch einen anderen so anredet. Mein Sohn, meine Tochter. nicht so, wie ihr das vielleicht auch kennt. Sohn, komm mal her. Tochter, komm mal her. Was hast du da gemacht? So nicht, sondern stolz und liebevoll, mein Sohn. Das ist Jesus. So redet er Menschen an, macht ihnen dadurch Mut und Hoffnung und verbindet sich selbst mit ihnen. Ja, eigentlich bin ich ja dabei, wie es da steht, über die Bergpredigt nachzudenken. Und in der Bergpredigt gibt es tatsächlich zwei Sätze, die da in diesem Zusammenhang passen. Wo er nicht sagt, seid ihr noch zu retten, sondern Jesus sitzt auf dem Berg, seine Jünger um ihn herum, er sieht sie an und sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und ich kann mir vorstellen, dass die Jünger sich gegenseitig angeguckt haben, die sich ja gut kannten und sich gefragt haben, hallo, meint er wirklich uns? Der muss uns doch kennen mit unseren Fehlern und Schwächen. Warum sagt er so etwas Großes über uns? Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Geht's nicht auch eine Nummer kleiner? Salz in eurer Familie, in eurem Umkreis, Licht bei euch zu Hause, bei denen, die euch kennen. Aber Jesus weitet den Horizont und nimmt die ganze Welt, die ganze Menschheit mit in den Blick und sagt, ihr seid das Salz der Erde und das Licht für die ganze Welt. Und die Jünger werden sich gefragt haben, wodurch sind wir das? Und da dieser Satz ja uns allen gilt, stellen wir uns vielleicht auch die Frage, was qualifiziert uns eigentlich dazu? Vielleicht stellt ihr euch auch die Frage, meint Jesus wirklich uns? Meint er mich mit diesem Satz? Salz der Erde, Licht der Welt? Was qualifiziert mich? Ist es vielleicht ein gewonnenes Spiel beim Konfi-Camp oder der Konfi-Camp-Pokal oder die Konfirmationsurkunde oder irgendwie ein Zeugnis für extra gutes Benehmen? Keine Ahnung. Aber das alles ist völlig falsch, natürlich. Weil Jesus nicht nach Leistungen fragt, euer Leben nicht überprüft und guckt, was qualifiziert euch, was berechtigt euch, sondern das ist eine Zusage. Und genauso wie die negativen und bösen Zusagen Böses im Menschen entstehen lassen können, Selbstzweifel, mangelndes Selbstbewusstsein, so wirkt auch die Zusage, wenn einer uns das zusagt, du bist etwas, du bist das Salz der Erde, du bist das Licht der Welt, ich sehe das in dir und weil ich es dir zusage, darum bist du es. So einfach ist das und vielleicht auch so schwer. Schwer, weil wir es nicht glauben und nicht fassen können. Aber das ist die Zusage, die Jesus gibt. Es ist nicht die Zusage von Herrn Müller, Meier oder Schulze, sondern es ist die Zusage Jesu und damit Gottes Urteil über uns Menschen. Und wenn Gott uns in Jesus ansieht und uns diese Dinge zusagt, dann ist das auch so. Dann sind wir Salz und Licht. Salz wurde damals nicht nur zum Würzen verwendet, sondern auch zum Konservieren von Lebensmitteln. Das heißt, zum Haltbarmachen, zum dauerhaft Erhalten. Das heißt, durch euch dreht sich die Erde weiter. Durch euch wird sie zu einem lebenswerten Ort. Und was Licht ist, das ist klar. Licht gibt Orientierung, gerade in der Dunkelheit. Nur wenn man sich auf ein Licht ausrichtet, dann weiß man um den rechten Weg. Jesus sagt das so zu. Ihr seid beides Salz und Licht. Er sagt also, wer wir sind. Und er sagt noch etwas Zweites. Er sagt, wozu wir sind. Und ich glaube, dass beides ganz wichtige Fragen sind. Im Jugendalter fragt man sich doch, wer bin ich eigentlich? Wenn ich da vor dem Spiegel stehe und mich ansehe, wer bin ich denn? Und die zweite Frage, wozu bin ich denn da? Was mache ich denn aus meinem Leben? Und ich denke, in jedem Alter ist das eine wichtige Frage, die uns nicht loslassen soll. Wer sind wir? Und wozu sind wir da? Wozu hat Gott uns in diese Welt gestellt? Und das Wozu ist ganz einfach nach diesem Wort. Das Salz ist dazu da, zu salzen. Das Licht ist dazu da, zu leuchten. Das heißt, das Salz löst sich auf in der Gesellschaft, im Miteinander von anderen. Es gibt dem Umkreis etwas ab, was vielleicht fehlt. Und das Licht gibt Orientierung und Hoffnung und hilft, die Welt besser zu machen. Und das sagt er uns zu. Ihr seid es. Und wenn ihr es seid, dann salzt ihr, dann leuchtet ihr auch, dann tut ihr auch, wozu ich euch berufen habe. Ich finde diese beiden Sätze ganz, ganz wichtig. Dass es Sätze sind gegen alle anderen Sätze, die wir vielleicht in unserem Leben über uns gehört haben, die wir uns vielleicht auch manchmal selber sagen. Dunkle Sätze, negative Sätze. Jesus sagt nichts Dunkles und Negatives, sondern er sagt uns etwas zu und er schenkt uns die Perspektive, dass wir auch das leben können und sein können, was wir sind. Salz und Licht der Erde. Amen.